KZ Megahertz. Körperkult. Wir haben in dieser Staffel von NZZ Megahertz schon viel über den menschlichen Körper gelernt. Wir haben darüber gesprochen, wie attraktiv er ist, welche Bedürfnisse er hat und wie man ihn optimieren und zu Höchstleistungen bringen kann. Wir haben auch darüber gesprochen, wie sich unser Körper im Laufe des Lebens verändert, wie wir älter werden. Und irgendwann, es ist unausweichlich, wird dann der letzte Schritt kommen, nämlich wenn wir sterben oder zumindest uns dem Tod annähern. Und genau da kommt unser heutiger Gast ins Spiel. Wenn unser Körper nicht mehr ganz optimal funktioniert, wenn zum Beispiel der Verdacht auf Krebs besteht, dann kann es gut sein, dass Menschen wie Philipp Wendt sich, ich sag jetzt mal, Teile unseres Körpers unter dem Mikroskop anschauen, um zu einer Diagnose zu kommen. Und damit herzlich willkommen bei NZZ Megahertz. Ich bin Alice Grosjean und hier bei mir im Studio ist Dr. Philipp Wendt. Hallo, Herr Wendt.
Guten Tag, Herr Grosjean.
Herr Wendt, Sie sind Pathologe. Das heißt, Sie beschäftigen sich beruflich mit allem, was krank macht oder sogar bis zum Tod führen kann. Sie haben also ein besonderes Verhältnis zum menschlichen Körper und darüber wollen wir heute sprechen. Können Sie sich noch an das erste Mal erinnern, als Sie einen Körper oder ein Organ im toten Zustand gesehen haben?
Das erste Mal, an dem ich mich so bewusst erinnere, das war im Studium in der Anatomie. Dort lernt man die Anatomie des menschlichen Körpers und seziert einen menschlichen Körper, der allerdings fixiert ist. Also das ist nicht mehr in einem natürlichen Zustand. Dieser Körper wird dann schichtweise präpariert und sämtliche anatomischen Strukturen werden freigelegt und so erhält man eine relativ intime Kenntnis von den anatomischen Strukturen.
Okay. Und Sie haben vorhin gesagt, der Körper ist fixiert, also nicht mehr im ursprünglichen Zustand. Was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass die natürlichen Farben weg sind, also das Gewebe wird dann so grau, weiß und es wird steif, es wird hart, es ist zum Teil kalt, weil der Körper gekühlt ist.
Ist das ein Körper von jemandem, der seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hat oder wie kommt das?
Ja, das sind alles Verstorbene, die sich für die Anatomie zur Verfügung stellen, ja, okay. Während Lebzeiten. Mhm. Also das muss testamentarisch geregelt sein, sonst geht das nicht.
Und wie war das damals?
Also, was für mich wichtig ist, der Fokus ist ja nicht auf dieser Person oder auf einem Schicksal, sondern der Fokus ist, dass man in einem Kurs ist. Man müsste eigentlich sich gut vorbereitet haben als Student. Mhm. Man müsste eigentlich schon alles wissen und man hat sich möglicherweise nicht ganz optimal vorbereitet, sodass eigentlich die Gedanken eher darauf hingerichtet sind, ob man jetzt den Fragen des Professors Genüge tun kann und gar nicht so direkt mit dem Körper zu tun haben.
Also eher so eine, in der Erinnerung, eher so eine stressige Schulsituation, genau, wo man Angst davor hat, was falsch zu machen.
Es ist eher eine Prüfungssituation, wo es, also das Material, über das geprüft wird, ist völlig nebensächlich.
Dr. Philipp Wendt ist 59 Jahre alt und in Zürich geboren und aufgewachsen. Als pathologischer Facharzt hat er schon an verschiedenen Schweizer Spitälern gearbeitet, zuletzt als Chefarzt am Institut der Pathologie am Kantonsspital in Graubünden. Seit letztem Sommer arbeitet Philipp Wendt aber in einem privaten medizinischen Labor. Dort untersucht er vor allem Proben und Präparate von kranken Patientinnen und Patienten. Außerdem engagiert er sich als Vizepräsident bei der Schweizerischen Gesellschaft für Pathologie. War Ihnen damals in der Anatomielektion schon klar, dass Sie sich dann auf Pathologie spezialisieren wollten?
Nein, das war niemals mein Wunsch. Und also es gibt so auch ein Hearsay, dass man Pathologe nicht wird, sondern Pathologe bleibt. Und das ist auch so gewesen in meiner Karriere. Ich wollte eigentlich etwas Spannendes machen, Notfallmedizin zum Beispiel. Mhm. Dann gab es Probleme mit der Stellensuche damals und ich habe ein Jahr Pathologie gemacht am Anfang, weil das Fach ist so eigentlich die Mutter aller Fächer. Es geht eigentlich um alles. Es ist das am wenigsten spezialisierte Fach von allen Fächern, weil es einfach alles umfasst. Mhm. Und dann bin ich halt auch in diesem Fach hängen geblieben.
Über Pathologen existieren ja viele Klischees. Die hatte ich am Anfang meiner Recherche wahrscheinlich auch im Kopf. So das typische Bild, ich weiß nicht mal genau, woher es kommt, aber ist so ein bisschen das der Pathologen von einem Arzt, der irgendwie irgendwo im Keller eines Krankenhauses Leichen aufschneidet. Wissen Sie, woher das kommt, dieses Klischee?
Ja, also erstens kommt es daher, dass tatsächlich früher in den Spitälern die Pathologen immer im Keller oder zu unterst waren, weil halt die Verstorbenen über den Keller ausgeliefert werden. Also die, wenn man auf den Friedhof muss, weil man gestorben ist, dann wird man irgendwo eingesargt und das passiert alles im Keller. Also darum sind tatsächlich die Autopsieräume praktisch überall, möglichst weit unten, manchmal sogar unter dem Erdniveau.
Also es ist immer noch so?
Ja, aus praktischen Gründen, weil die Bestatter müssen dann die Verstorbenen in Empfang nehmen und das passiert halt am einfachsten unten. Und also geschichtlich ist es so, also zum Beispiel auf Holländisch heißt das Fach eigentlich Patholog-Anatom, also dass der Pathologe eine extrem nahe oder eine extrem nahe Abkunft von der Anatomie hat. Mhm. Und die Anatomie konnte man früher nur an Verstorbenen machen.
Ah.
Und daher kommt, glaube ich, diese Assoziation, die sich bis heute gehalten hat, auch. Also die ganz berühmten Anatomiesäle, zum Beispiel in Norditalien, wo die Patienten quasi öffentlich seziert wurden nach dem Tod, damit man etwas über die Krankheiten lernen kann. Das waren natürlich schon Zeiten, wo manchmal auch Verstorbene ein bisschen illegal möglicherweise vom Friedhof quasi gestohlen wurden, damit man anatomische Studien machen kann. Aber das war vor 400 Jahren.
Das wollte ich gerade fragen, auf welchen Zeitraum beziehen wir uns da?
400 Jahre.
Vor 400 Jahren, okay. Wenn wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen in die Gegenwart zurückspringen, was ist bei Ihnen so ein typischer Patientenfall, der bei Ihnen landet?
Also heute beschäftigen wir Pathologen uns mit den Gewebeproben von Lebenden, also zu weit über 90%. Das heißt, wir erhalten eigentlich Gewebeproben von irgendetwas, das irgendein Arzt aus irgendeinem Grund aus dem Körper entfernt. Und also standardmäßig sind das zum Beispiel bei einer Magenspiegelung wird eine Probe entnommen oder eine Frau, die einen Knoten in der Brust hat. Oder
so bei Verdacht auf Brustkrebs.
Zum Beispiel, ja. Oder eine Hautveränderung, die entfernt werden muss. Alle diese Gewebeproben sollten beim Pathologen landen.
Also wenn ich mir das bildlich vorstellen will, sind das so ganz, ganz mikroskopisch kleine Teile oder können das auch größere Präparate sein?
Also das variiert sehr. In unserer Arbeit haben wir eigentlich zwei Hauptbeschäftigungen. Einerseits, dass wir die Diagnose stellen, dass wir dann kleinen Gewebeproben gemacht oder vielleicht nur einzelnen Zellen sogar. Aber dann, wenn man zum Beispiel eine Diagnose Magenkrebs oder Brustkrebs gestellt hat, muss eine Operation gemacht werden und das Operationspräparat selbst wird auch bei uns untersucht.
Also das, was herausoperiert wird.
Und das sind unter Umständen riesige Präparate mit im schlimmsten Fall bei einer Chirurgie im Bauchraum mehreren Organen, die gleichzeitig entfernt werden, die alle von uns untersucht werden müssen. Also
ja, okay.
Um die Frage zu beantworten, wir haben kleine und große Gewebestücke.
Ja. Sehen Sie also die Patienten, von denen diese Proben kommen, sind Sie mit denen überhaupt in Kontakt oder sehen Sie die gar nicht?
Nein. Also wir haben überhaupt keinen Kontakt. Der Vorteil von dem ist, dass man da wir ja häufig die Diagnosen eigentlich stellen müssen, etwas frei ist in der Assoziation.
Wie meinen Sie?
Ein Beispiel ist, ein 45-jähriger Familienvater hat eine offene Stelle im Enddarm, Ulkus im Rektum. Das wird biopsiert und er ist Familienvater, gut situiert etc. Natürlich wird niemand annehmen, dass er eine Syphilis hat.
Und das haben Sie gefunden?
Aber es könnte eine Differentialdiagnose sein. Und wir sind in dem Sinn viel freier in der Assoziation, weil wir prinzipiell bei einem Ulkus denken, aha, und dann haben wir eine Differentialdiagnose, eine Liste von möglichen Diagnosen, die man systematisch durchgehen kann, aufgrund von morphologischen Kriterien, die wir am Mikroskop sehen. Natürlich, der Gastroenterologe hat andere Kriterien. Also wenn er einen gut situierten Familienvater sieht, wird er wahrscheinlich eher nicht an eine Geschlechtskrankheit denken. Wir, wenn wir bestimmte morphologische Merkmale haben, werden wir zuerst an eine Geschlechtskrankheit denken. Das ist so die Freiheit, die wir haben, weil wir die Patienten nicht kennen.
Also in dem Fall die Information, dass das ein 35-jähriger, gut situierter Familienvater ist. Haben Sie die Info oder?
Nein.
Die haben Sie gar nicht, deswegen
Nein.
kommen Sie da gar nicht.
Wir haben die Information, es ist ein 35-jähriger Mann
genau.
mit einem Geschwür im Enddarm.
Okay, also sind Sie wie überhaupt nicht beeinflusst durch sonst irgendwelche Kriterien, die Sie hätten, wenn Sie den Menschen sehen würden?
Aber ich glaube, das ist auch etwas, was sich in den letzten 20 Jahren extrem geändert hat und was viele Leute nicht realisieren, dass bei ganz vielen Diagnosen, die die Pathologen heute stellen, die klinischen Informationen eigentlich extrem wichtig sind und dass man eine genaue Diagnose nur stellen kann, wenn man diese Informationen alle hat. Das Bild, das man von uns hat, kommt tatsächlich daher, dass wir im Keller sitzen und einen Toten untersuchen oder ein Organ und dann alles sehen.
Also alles von innen, was man sonst niemals sehen würde.
Mit dem Auge allein kann man alles feststellen und alles quasi diagnostizieren. Das ist heute nicht mehr so. Wir müssen das Auge zwar benutzen und wir müssen auch alles sehen, aber wir müssen alle Hintergrundinformationen auch integrieren. Laborwerte, klinische Angaben, Vorgeschichte, Medikamente, alles Mögliche.
Würden Sie sagen, Sie sind so ein bisschen die Analytiker unter den Ärzten, die wirklich sehr technisch, faktenbasiert vorgehen und wirklich schauen, was sind die Fakten, was könnte das bedeuten?
Ja, ich denke schon, ja. Ein bisschen, manchmal auch ein bisschen Detektivarbeit.
Sehen Sie da auch einen Nachteil drin, dass Sie so, ich sage jetzt mal, distanziert sind von den Patienten?
Also ich persönlich nicht. Ich bin auch Pathologe geblieben. Aber natürlich, wenn man extrem kommunikativ ist, mit den Patienten sprechen möchte oder mit den Kollegen sich viel austauschen möchte, dann ist es vielleicht nicht der optimale Beruf. Also es sollte allerdings auch nicht jemand Pathologe sein, der nicht gern kommuniziert.
Wann müssen Sie dann doch kommunizieren? In welchen Situationen?
Mit den ärztlichen Kollegen, weil wir sehr häufig Informationen einholen müssen, die uns nicht gegeben worden sind, aus irgendwelchen Gründen. Da müssen wir anrufen und nachfragen.
Wir haben in diesem Podcast immer noch so eine Sektion mit ganz, ganz kurzen Fragen. Die erste Frage haben Sie schon beantwortet mit dem Stimmt das Klischee, arbeiten Pathologen immer im Keller?
Häufig, ja.
Arbeiten Sie jetzt auch noch im Keller?
Nein, im zweiten Stock.
Im zweiten Stock. Das hat sich verändert, seit ich nicht mehr im Spital arbeite?
Eigentlich nicht viel. Ein bisschen, also die Arbeitszeit ist kleiner geworden.
Das fasziniert mich immer noch an meiner Arbeit.
Die Vielfalt der Dinge und dass man etwas hat und es ist, also jeder Befund ist eigentlich wie Ostereier auspacken. Man weiß nie, was einem erwartet. Es gibt wahnsinnig viele spannende Überraschungen jeden Tag.
Was war Ihr in Ihrer Karriere bis jetzt der überraschendste Befund?
Also so ganz speziell tolle Dinge sind, wenn man etwas in einem Kongress hört zum Beispiel und es ist total selten, man denkt, man sieht es nie und zwei Wochen später oder drei Wochen später sieht man genau das.
Und man weiß, dass es super selten ist.
Ja, genau. Und es ist so eine Blickdiagnose. Man sieht es und man weiß, es ist das.
Ein befriedigender Moment.
Ja.
In Ihrer beruflichen Karriere, wie viele Autopsien haben Sie schon gemacht?
Ja, über 1000 wahrscheinlich.
Über 1000?
Ja. Also zu den Autopsien muss man sagen, dass in der ganzen Schweiz im Moment wahrscheinlich etwa 800 bis 1000 Autopsien pro Jahr gemacht werden. Also zu meiner Zeit, wo ich Assistent war, das war so 1997 wahrscheinlich, waren es 1000 alleine in der Universität Basel, also am Unispital in Basel selbst.
Also es hat sich krass verkleinert, die Anzahl in den letzten 20, 30 Jahren. Ja. Woran liegt das hauptsächlich?
Es wird nicht mehr nachgefragt von den Kollegen.
Warum nicht?
Das ist uns Pathologen auch ein Rätsel. Ich glaube, es hat teilweise mit den Kosten zu tun. Also es ist nicht geregelt, wie die Autopsien bezahlt sind in den Spitälern. Das heißt, es ist natürlich schon geregelt, weil jemand bezahlt es, aber es muss irgendwie quersubventioniert werden. Die Spitäler kriegen eigentlich kein Geld dafür. Sie müssen es selbst irgendwie bezahlen und alle wissen, dass die Spitäler zu wenig Geld haben. Und es ist heute eigentlich überall so, dass man die Angehörigen fragen muss. Und das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn gerade jemand gestorben ist und dann kommt noch diese Frage. Also ich glaube, diese Frage wird häufig auch gescheut. und dann nicht gestellt und dann gibt es keine Autopsie.
Wie schnell, also wenn Sie jetzt sagen, das muss ja relativ bald passieren, nachdem jemand verstorben ist, was ist so der Zeitraum, in dem eine Autopsie stattfinden kann, nach dem Todeszeitpunkt?
Also wir möchten es möglichst so schnell wie möglich machen. Es sollte sicher innerhalb von 36 bis 48 Stunden passieren.
Was passiert, wenn es später ist?
Dann gibt es die sogenannte Autolyse, also das heißt, die Zersetzung des Körpers setzt ein, die Organe verändern sich dann und dann sind halt häufig sehr subtile Befunde nicht mehr erkennbar an den Organen.
Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über Autopsien sprechen, weil das ja doch was sehr Einzigartiges ist bei Ihnen im Beruf. Könnten Sie mich vielleicht mal so imaginär mitnehmen, wie das abläuft, eine Autopsie? Also was macht man zuerst?
Also, ich glaube, Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Autopsie ist eigentlich die letzte und gründlichste Untersuchung des Patienten durch einen Arzt, die man sich vorstellen kann. Das heißt, man untersucht einfach zuerst den toten Körper, wenn er vor einem liegt, von außen. Man schaut ihn zuerst an, hat er irgendwelche Fehlstellungen, was auch immer.
Machen Sie das alleine oder ist das Teamarbeit?
Also die Autopsien werden heute eigentlich immer von einem Team gemacht. Es gibt jemanden, einen Präparator, der einem hilft bei der eigentlichen Schneidearbeit. Dann gibt es derjenige, also der Arzt, der die Organe untersucht und nach einem Protokoll aufschneidet. Und meistens gibt es noch einen zweiten Unterassistenten oder einen Assistenten, der während dieses Prozesses für den Arzt, also der meistens ein Assistenzarzt ist, schriftlich ein Protokoll führt, damit alles gleich festgehalten wird, damit nichts vergessen geht. Also in einem optimalen Fall ist es ein Dreierteam.
Und wenn Sie das durchführen, also zuerst Sie schauen einmal an, was sieht man? Und dann?
Und dann kommt halt der Moment, wo man die Organe beurteilen muss. Das heißt, der Körper wird aufgeschnitten. Die Organe werden entsprechend einem spezifischen Protokoll entnommen und dann in einer genau geregelten Reihenfolge aufgeschnitten.
Und das passiert aber alles an Ort und Stelle?
Das passiert an Ort und Stelle, neben dem Leichnam.
Und sieht der Körper dann noch ungefähr so aus wie ein lebendiger Körper oder was sind die Unterschiede?
Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, dann werden in der Regel die Organe wieder zurück in den Körper gelegt. Der Körper wird wieder verschlossen und er wird gewaschen und wieder bekleidet. Und es ist meiner Erfahrung nach so, dass eigentlich die Patienten meistens nach der Autopsie eher wieder dem Zustand gleichen, den sie hatten, wo sie gesund waren. Und wir haben häufig Patienten, die im Spital sterben, die lange auf der Intensivstation waren. Sie haben Ödeme, sie haben vielleicht Operationsverletzungen, sie haben Hämatome. Sie sind äußerlich häufig ein bisschen entstellt und nicht mehr so, wie man den Verstorbenen in Erinnerung hat. Und durch die Autopsie wird der Körper etwas entwässert. Also alles in allem sind die Patienten häufig wieder ähnlicher, wie sie die Angehörigen in Erinnerung haben.
Und so von der Haltung her, oder wenn Sie als Arzt das machen und zu diesem Körper hintreten, behandeln Sie den Körper irgendwie so, als wäre er noch ein lebender Mensch, so von der Haltung her, oder ist das irgendwie anders?
Also man behandelt ihn sicher nicht wie einen lebenden Menschen, weil er ist total tot. Und er ist auch steif in den meisten Fällen und kalt. Aber man behandelt ihn natürlich mit Respekt.
Wie zeigt sich das? In welchen Abläufen oder Gesten?
Also ich glaube, man sollte, wenn man die Organe entnimmt, zum Beispiel gezielte Schnitte machen, einen großen, sauberen Schnitt, also nicht den Körper unnötig verstümmeln durch viele Schnitte, die unnötig sind. Also ich glaube, man schuldet es schon dem Verstorbenen, dass man gezielt das untersucht, was man möchte. Und das auch zielorientiert macht, dass man etwas herausfindet. Aber im Übrigen muss man nicht mehr machen.
Also Sie sprechen nicht mit der Leiche?
Nein.
Sie haben eben schon gesagt, dass es heutzutage viel seltener vorkommt, dass eine Autopsie angeordnet und durchgeführt wird. In welchen Fällen wird es denn trotzdem noch gemacht?
Also das entscheiden halt eben häufig die Kliniker zusammen mit den Angehörigen. Es entscheiden sowieso nie die Pathologen. Wir erhalten einfach einen Auftrag. Mhm. Also die Situationen, in denen häufig die Patienten untersucht werden, das sind Patienten, die extrem kurz auf dem Notfall waren und schon mehr oder weniger tot auf den Notfall kommen, mhm. wo die Todesursache unklar ist.
Ja.
Dann ist die Hauptfrage die Todesursache. Oder es sind Patienten, die lange krank waren und es gibt spezielle Fragen, die zum Beispiel die Ärzte oder die Angehörigen noch klären müssen über bestimmte Organbefunde, die unklar waren oder Diagnosen, die unklar waren.
Also es geht so ein bisschen darum, Klarheit zu bekommen.
Auf jeden Fall. Das ist das Ziel der Autopsie. Es ist eigentlich das Erstellen eines Schlussbildes eines Menschen. Und ich glaube, man sieht immer an einem guten Autopsiebericht etwa, wie ein Mensch gelebt hat. Die Folgen von seinem Leben sind halt im Körper und in den Organen und meistens auch an der Art, wie er gestorben ist, was er gehabt hat, sichtbar.
Haben Sie da ein Beispiel?
Leute, die zum Beispiel sehr viel rauchen und sehr viel Alkohol trinken, das sieht man einfach. Leute, die Diabetiker sind oder schlecht eingestellten Blutdruck haben oder übergewichtig sind oder all diese Dinge, das sieht man halt.
Ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie, wenn Sie das irgendwie sehen, oder einerseits sind es so technische Sachen, man kann das medizinisch erklären, warum es so ist, wie es ist, und trotzdem steckt dahinter ja wie ein Mensch, der gelebt hat, eben mit seinem Leben. Kommen Ihnen da manchmal auch so Bilder in den Kopf oder sehen Sie da irgendwie wie so den Menschen noch dahinter, wie er war, oder sind Sie da sehr auf einer abstrakten technischen Ebene?
Also bei den Autopsien ist es einfach zu spät. Das ist in dem Sinn eine technische, abstrakte Ebene und es ist ein Fazit gemacht worden. Das Fazit ist schon erstellt, weil der Patient ist schon gestorben. Mhm. Es ist viel mehr bei den Biopsien, die wir jeden Tag anschauen, was ja eigentlich ein viel größerer Teil von unserem Beruf ist. Dort ist es natürlich schon so, dass viele von uns jeden Tag daran denken, was sind das für Menschen und was für ein Schicksal wird dieser Mensch nun haben, wenn ich diese Diagnose stelle.
Macht es einen Unterschied, ob das ein junger Mensch ist oder schon ein älterer Mensch? Emotional?
Einen gewissen Unterschied macht es schon, weil natürlich die Fantasien, also wenn wir insbesondere Krebsdiagnosen stellen bei jüngeren Menschen, dann, und wir kennen die Person ja nicht, oder man fantasiert etwas von Familienvätern mit kleinen Kindern und Müttern mit kleinen Kindern etc. Aber das sind vor allem Fantasien, ja. Mhm. Oder bei älteren Personen im Prinzip auch, wenn man das Gefühl hat, es sei einfach Pech oder tragisch, dann beschäftigt einem das schon sehr, ja.
Jetzt sprechen wir in dieser Gesamtfolge von NZZ Megahertz über Körper allgemein. Würden Sie sagen, als Pathologe, haben Sie ein anderes Verhältnis oder Verständnis von Körpern wie jetzt der 0815 Schweizer, sage ich mal?
Also das weiß ich nicht genau, weil ich nicht genau mir vorstellen kann, was der 0815 Schweizer für ein Gefühl zu seinem Körper hat. Und ich glaube auch, dass in unserer Gesellschaft es sehr viele verschiedene Ansichten über den Körper gibt. Aber ich glaube schon, dass man als Pathologe ein sehr, wie soll ich sagen, physikalisches Verhältnis zum Körper kriegt. Man sieht viel und es geht häufig bei uns um Ursache und Wirkung. Mhm. Es ist Physik, es ist Biochemie, sind Hormone, es sind Proteine, es sind Enzyme, es ist erklärbar und es ist wenig Esoterisches, weiß ich nicht was, dabei. Also man kriegt ein sehr materielles Bild auf den Körper.
Mhm. Gibt es da Situationen in Ihrem Leben, wo Sie das merken, dass Sie dann anderes Verständnis haben wie andere Menschen?
Also wir sind natürlich häufig an den Tumorboards. Das ist ein wesentlicher Teil von unserer Beschäftigung, dass wir unsere Diagnosen an den Tumorboards interdisziplinär vertreten. Und dort hören wir natürlich immer wieder von den behandelnden Kollegen, wenn man sagt, ja, der Patient hat jetzt einen Magenkrebs oder Brustkrebs und dann ist klar, man müsste ganz aggressive Chemotherapien machen. Und dann sagen die Kollegen, nein, der Patient oder die Patientin möchte irgendwelche esoterischen Mistelgetränke oder ich weiß nicht was, dann ist natürlich schon aus Sicht eines Pathologen das nicht adäquat. Aber vielleicht aus Sicht des Patienten und seinem individuellen Schicksal macht es vielleicht Sinn.
Und mit Freunden, Verwandten, Familie, so, gibt es da mehr irgendwie Differenzen oder wissen die zu sehr, kennen die sie zu gut?
Nein, ich glaube, was bei vielen Kollegen der Fall ist, dass die Pathologen oder wir vielleicht eher aggressiv in Bezug auf die Therapie vorgehen würden. Und ich habe den Eindruck manchmal, dass die Patienten oder auch die Ärzte, die mit den Patienten direkten Kontakt haben, viel defensiver sind in den therapeutischen Möglichkeiten, die sie vorschlagen.
Was denken Sie, warum ist das so? Woher kommt das?
Weil wir halt die Möglichkeiten sehen, die man machen kann, und die behandelnden Ärzte zusammen mit den Patienten eher die Möglichkeiten sehen, die der Patient selbst möchte und die ihm zugemutet werden können.
Okay, also das ganze Zwischenbild, was dann in Ihrer Betrachtung eigentlich fehlt.
Also zum Beispiel, wir denken ja, jetzt muss eine große, aggressive Operation gemacht werden, die den Patienten verstümmelt und nachher beeinträchtigt in seinem weiteren Leben. Aber das ist die einzige Chance, die er hat. Aber für alle Ärzte, die den Patienten kennen und den Patienten selbst, ist klar, das ist kein Weg.
Keine Option. Ja. Hat Ihr Beruf auch das Verhältnis zu Ihrem eigenen Körper irgendwie beeinflusst?
Ja, also insofern, als dass ich schon versuche, meinem Körper Sorge zu tragen und ihn möglichst wenig zu schädigen versuche, durch, wie gesagt, Rauchen, Alkohol, zu viel Fett, ja, zu viel Zucker.
Dass er physikalisch bestmöglich funktionieren kann.
Genau. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was wir in der Pathologie lernen. Sehr viele Dinge sind genetisch und sind in dem Sinn mäßig gut beeinflussbar und irgendwie Schicksal. Und man muss sich damit auch abfinden oder anfreunden, dass man vielleicht mit 40 eine Krankheit hat, die man nicht kann verhindern. Es ist einfach genetisch, es ist einfach Schicksal.
Haben Sie sich schon überlegt, wenn Sie einmal sterben, was mit Ihrem Körper passieren soll?
Ja, also natürlich habe ich mir das überlegt, aber also die Antwort ist, das sollen die anderen entscheiden. Ich glaube, das ist etwas, was für diejenigen stimmen muss, die dann quasi übrig bleiben, meine Familie.
Was gäbe es da für Möglichkeiten?
In Bezug auf was?
Also was mit dem Körper, wenn ich jetzt daran denke, also man könnte ja sagen, man möchte einfach kremiert werden und eine Urne, oder man möchte den Körper vielleicht eben der Wissenschaft zur Verfügung stellen oder so. Das würden Sie einfach, die Entscheidung würden Sie abgeben wollen?
Ja. Also wenn man zu Hause stirbt, dann wird man sowieso praktisch nie autopsiert. Ja. Dann wird man einfach, entweder gibt es eine Erdbestattung. Ich glaube, in der Stadt Zürich gibt es gar keine Erdbestattungen mehr. Ja, okay. Wird man sowieso kremiert.
Ja. Und wenn man eben seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen will, dann muss man sozusagen im Krankenhaus sterben, sonst geht das gar nicht.
Nein, aber man muss es testamentarisch regeln vorher.
Ah, okay, also das funktioniert dann nicht mit der Entscheidung offen lassen.
Genau.
Dann geht, okay, alles klar. Ich habe noch eine letzte Frage. Sie sind beruflich, waren beruflich, sind beruflich im Alltag konfrontiert mit dem Tod. Haben Sie das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft ein Problem, dass es immer oder dass es wieder so eine Art Tabu ist, mit dem Tod umzugehen, tote Körper zu sehen?
Also ich glaube, es ist sicher eine Art Tabu. Und ich glaube auch nicht, dass es wieder ein Tabu ist. Es ist einfach immer ein Tabu gewesen. Was ich allerdings glaube, ist, dass es bei uns weniger gestorben wird und es wird auch irgendwie weniger öffentlich gestorben. Das heißt, man hat viel weniger Kontakt direkt mit Toten. Aber im Übrigen ist das wahrscheinlich sehr individuell, wie man mit dem umgehen kann, wenn man zum ersten Mal einen Toten sieht.
Also es ist in dem Sinn auch nicht was, was man üben kann, wenn es einem öfters passiert.
Doch, glaube schon. Man gewöhnt sich einfach daran. Der Mensch gewöhnt sich praktisch an fast alles. Es ist auch nichts Schlimmes. Es ist auch nichts Hässliches. Es ist einfach ein toter Mensch.
Aber das können Sie jetzt da sagen, weil Sie das schon tausendmal gesehen haben. Ich habe es noch kein einziges Mal gesehen.
Ja, aber es ist wirklich, es ist auch nichts, wovor man Angst haben muss. Es ist einfach ein Zustand, den es auf der Erde gibt, von den Mitmenschen. Irgendwann ist man tot.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Interview und für die Zeit, Herr Wendt.
Herzlichen Dank.
Das war's für heute mit NZZ Megaherz. heute mit dem Pathologen Philipp Wendt. Nächsten Donnerstag hört ihr hier wieder meine Kollegin Jenny Rieger. Und falls ihr bis dahin zwischen den ganzen Podcasts auch mal etwas Lesefutter mögt, bei der NZZ gibt es im Moment eine Probeabo-Aktion. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Alice Grosjean. Macht's gut!